Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute und zwar sehr, denn ich habe einen jahrelangen Marktbegleiter am Start, den sicherlich ganz, ganz viele von euch kennen. Das ist nämlich Udo Völke. Der ist heute bei Raven 51 unterwegs, das auch schon seit einigen Jahren, ist dort Boardmember, hat aber eine illustre Vergangenheit in dieser ganzen HR, ich sag mal, Tech- und Recruiting-Szene. Zu Zeiten, als es noch gar nicht HR-Tech hieß.
Grüß dich, Gero.
Ja, hey, Udo. Herzlich willkommen. Ist so, ne? HR-Tech hieß das früher nicht.
Nee, da hieß das einfach nur IT oder digital, genau. Oder Interactive hat mir immer ganz doll.
Ja, sag doch vielleicht nochmal zwei, drei Takte zu deinem Weg. Wie bist du bei Raven 51 gelandet?
Ich habe nach dem Studium, in dem ich witzigerweise die Kombi Marketing und Personal hatte, was zu der Zeit relativ selten war und auch dazu führte, dass ich komplett unterschiedliche Kommilitonen hatte in beiden Vorlesungen, wie man sich vorstellen kann. Danach habe ich erstmal was ganz anderes gemacht und habe mein damaliges Hobby zum Beruf gemacht und habe einen Golfclub gemanagt, was sensationelles Training on the Job war. Und dann bin ich über einen Headhunter zu TMP Worldwide damals, die zu dem Zeitpunkt auch gerade Monster gekauft hatten in den USA. Wir haben Monster mit aufgemacht in Deutschland. Dann hat man sich entschieden, wir machen nur noch Monster. Dann haben wir ein Management-Buyout gemacht, Kollegen und ich. Daraus wurde TMP Worldwide Deutschland. Dann Personalwerk. Dann dachte ich mir, das reicht jetzt, jetzt machst du mal was anderes, nämlich die Lücke im Lebenslauf. Hab mal 2 Jahre andere Sachen gemacht, private Dinge getan.
Und Reise und Betreuung hast du da gemacht.
Ja, das ist nur LinkedIn. Ja, genau. Ich bin unter anderem mit einem Wohnmobil einmal um die Ostsee gefahren, was genial war. Ja, und dann habe ich überlegt, ob ich was anderes mache. Ich kann aber nichts anderes, habe ich festgestellt. Und insofern bin ich in der Branche geblieben und jetzt seit 2018 bei Raven 51, als man dort eben sich aufgesplittet hat und die Raven quasi neu gegründet hat, in Anführungsstrichen, aus einem Zweig der Königsteiner Agentur. Und bin verantwortlich, dran steht Chief Marketing Officer, bin aber unter anderem verantwortlich für den gesamten Consulting-Bereich etc., also Kundenberatung, alles, wenn es darum geht, wie bringe ich Unternehmen als Arbeitgeber nach vorne.
Ja, spannend. Vielleicht können wir auch noch 2, 3 Takte zu Raven 51 sagen. Ich meine, die meisten oder wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, werden euch ja irgendwie kennen. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich?
Wir sind jetzt wieder, das ist so wie Flugpreise nach New York, das ändert sich stündlich. Ich meine, ihr kennt das ja auch, wir sind abhängig davon, was wir zu tun haben.
Kommt mir bekannt vor.
Ne? Wir sind jetzt knapp 150 Mann wieder. Wir haben 2 Standorte in Frankfurt, einen in Berlin, einen in Karlsruhe. Und beschäftigen uns im Wesentlichen ja mit Arbeitgebermarketing, Talent Attraction, sehr stark Fokus auf dem Thema Traffic Generierung, wie kann ich eigentlich präsent sein bei der Zielgruppe etc. Aber den Werbeblock halten wir mal kurz.
Ja, das kommt mir auch zu Pass. Ja, der Aufhänger für unser Gespräch ist eine Studie, die schon ein paar Takte alt ist. Das ist die Voices of HR Studie, die im Herbst letzten Jahres gelaufen ist. Da haben wir vor einigen Monaten auch schon mal gemeinsam eine Session zugemacht. Was sind denn aus deiner Sicht so die 2, 3 relevanten Erkenntnisse aus dieser Studie? Da wart ihr ja von Raven 51 Hauptsponsor oder Hauptunterstützer.
Ja, also spannend. Ja, auf der einen Seite spannend, dass es nicht geändert hat und deswegen irgendwie auch immer wieder same, same, dass nach wie vor das Thema Fachkräftemangel eine herausragende Bedeutung hat oder wieder eine herausragende Bedeutung hat. War for Talents ist ja kein neuer Begriff. Da haben wir vor 10 Jahren auch schon drüber gesprochen und selbst vor knapp 20 Jahren. Aber Fachkräftemangel, damit verbunden das Thema Active Sourcing, was Unternehmen verstanden haben, dass sie mehr auf Kandidaten zugehen müssen. Der ganze Social Media Komplex, was kann ich eigentlich dort machen? Ja, und die immer wiederkehrende, uns beide in der professionellen Arbeit begleitende Arbeitgebermarke, was sie für eine Rolle spielt, warum sie nicht zustande kommt, wo Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten sehen. Ich glaube, das waren so die herausragenden Punkte, neben halt ja dem Komplex Digitalisierung, wobei, glaube ich, immer noch nur bedingt Einigkeit herrscht, was eigentlich Digitalisierung ist.
Warum meinst du das? Was ist denn deine Definition davon?
Es ist halt so ein sehr großes Wort, ähnlich wie New Work. Also wir sprechen von Digitalisierung. Bleiben wir mal beim Steckenpferd Stellenanzeige. Die haben wir vor 20 Jahren, hat JobPilot die online gebracht. Das war aber im Wesentlichen halt eine Printanzeige, die halt dann über einen Computer verfügbar war. Also im Aufbauschema, wie sie gestaltet war, hat sich lange nichts getan. Jetzt erst in den letzten Jahren kriegen wir Bewegtbilder rein, kriegen wir eine andere Struktur in Stellenanzeigen, kriegen wir Personalisierung etc. Das heißt, wir haben über 20 Jahre gebraucht eigentlich, um dahin zu kommen, während sich ganz andere Dinge viel, viel schneller entwickelt haben. Das Gleiche finde ich, wenn man auf Bewerbermanagementsysteme schaut, haben wir eigentlich Prozesse, ja, digitalisiert, indem wir sie digital abgebildet haben. Wir haben sie aber wieder nur bedingt neu gedacht. Auch das entsteht eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren. Und das zeigt mir, dass die Kollegen im Personalbereich scheinbar die Lobby immer noch nicht größer geworden ist. Wahrscheinlich ist der Schmerz bei den Unternehmen immer noch nicht groß genug, um zu verstehen, dass die wichtigste Ressource häufig zumindest in vielen Unternehmenszweigen der Mensch ist.
Jetzt sind wir ja beide schon ewig in dem Geschäft unterwegs und das, was du gerade gesagt hast, das würde ich zu 99% unterschreiben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir gerade diesen, ich sag mal, Tipping Point erreicht haben, dass wirklich erkannt wird, dass die wichtigste Ressource der Mensch ist und dass es eben nicht so einfach ist, Menschen zu gewinnen und zu binden. Also eigentlich sind wir da genau an den Themen Recruiting und Retention. Und zwar kommt mein Eindruck daher, dass ich zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 wirklich gedacht habe, Mist, jetzt sind wir wieder an der Situation, wie es 2009 war oder wie es auch schon mal 2002 war. Krise und alle werden voll auf die Bremse treten und jetzt geht erstmal die nächsten 1-2 Jahre nichts mehr im Business. Und das stimmte nur sehr bedingt. Also bei uns war es so und ich nehme an, das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, auch für euch. Wir hatten so eine gewisse Pause, eine Schockstarre, die aber schnell vorbei war. Und dann wirklich zu meinem ganz, ganz großen Erstaunen sind die Investments nicht runtergegangen, sondern eher hochgegangen. Und das, was ich jetzt so seit ich würde mal sagen, September 2020 erlebe, ist ein Boom, wie ich ihn in meiner Berufserfahrung seit Ende der 90er jedenfalls noch nicht erlebt habe. Wie siehst du das? Kannst du damit was anfangen? Oder?
Ja, absolut. Wir sind ja ein Tick operativer unterwegs als ihr. Ja, wir machen auch das ganze Thema Arbeitgebermarke, Entwicklung, Ausbau, aber sicherlich auf einer anderen Skala. Und unser Fokus ist ja mehr auf dem operativen, wirklich der Personalgewinnung dann schon, also beim Recruiting. Insofern waren wir ein Tick zeitversetzt. Also bei uns zog es wesentlich wieder an Richtung November, Dezember, Januar letzten Jahres. Also auch wir hatten nur in 2020 eine kernige Delle, die war allerdings war sie sehr schnell da, also mit 15. März.
Das ist genau das Datum.
Ne, also innovativ, was macht ein innovatives Management? Ah, es hört auf, Leute zu rekrutieren, da kann ich am schnellsten Geld sparen. Und gerade in unsicheren Zeiten. Aber dann zog es relativ fix wieder an. Hat mich auch überrascht. Was mich auch dazu führt, deine Meinung zu teilen oder zumindest die Hoffnung zu haben,
ja.
Dass es diesmal anders ist, weil wir waren in der Finanzkrise, war es ähnlich. Danach gab es sehr viel Lippenbekenntnisse hinsichtlich, wir haben verstanden, dass es schwer ist, Leute zu rekrutieren. Wir haben verstanden, dass es Sinn macht, die Ressourcen zu halten, in Menschen zu investieren, sie weiterzubilden etc. Allein das wich dann wieder sehr schnell dem Status quo und dem gewohnten Weg. Es wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, ob sich das wirklich nachhaltig geändert hat diesmal. Die ersten Anzeichen sprechen dafür.
Also die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung, die bleibt natürlich abzuwarten. Und das ist die Glaskugel, die wir beide ja nicht haben. Und wenn wir sie hätten, würden wir, glaube ich, mit wahrscheinlich gemischten Gefühlen draufschauen. Ich bin ja, glaube ich, vom Habitus immer eher so ein Optimist. Der sagt, das wird schon und meistens wird es dann nicht ganz so dolle. Aber jetzt ohne die Ukraine-Krise hätte ich wirklich gedacht, okay, das ist wirklich der Durchbruch für das ganze Themenfeld. Mit der Ukraine-Krise bin ich mir nicht ganz sicher. Also entscheidend wird sein, wie regional begrenzt bleibt das Thema und wie sozusagen durchschlagend werden die indirekten Faktoren, Stichwort Gaspreise und so weiter, sein. Also, oder anders ausgedrückt, wenn die Krise sich wirklich ausdehnt, dann brauchen wir über unsere Themen erstmal nicht mehr zu reden. Das wollen wir nicht hoffen, dass das passiert. Mhm. Also, was sind dann die Effekte? Wie wird sich der Markt wohl entwickeln? Wie schätzt du das ein?
Witzig, dass du sagst, ich habe dich auch immer so erlebt als jemand, der halt immer einen sehr, sehr positiven Blick auf alles hat. Mir sagt man nach, gib mir einen Vertragstext, ich lese ihn einmal quer und ich sage dir, an wie vielen Stellen man da vor Gericht landen könnte.
wir wären gutes Team, glaube ich.
Also, potenzieller Bedenkenträger, aber dabei immer positiv. Deswegen führt es mich auch zu dem Schluss, dass es aufgrund der weltpolitischen oder der im Moment ja noch regionalen Lage in Europa, Ukraine, sehr fragil. Aber ich glaube auch durchaus auch aus anderen Gründen, weil ja, dieses Thema hängt immer daran, brauche ich neue zusätzliche Mitarbeiter, habe ich einen Bedarf und wie ist die Verfügbarkeit, furchtbarer Ausdruck, aber dieser Ressource Mensch, weil wenn aus einem rein betriebswirtschaftlichen Blickwinkel ist es eine Ressource in meinem Prozess dessen, wie ich meine Produkte oder Dienstleistungen herstelle. Und da hat es halt ganz viele Einflussfaktoren. Also wir werden ja Nachholbedarfe sehen. Die USA zeigen es, was passiert, wenn eine Krise eine Weile angedauert hat, dass sich dann löst, dass einfach Kündigungen passieren, die schon vorher passiert wären, aber auf einmal gebündelt kommen. Ich glaube, das steht uns hier in Deutschland noch bevor. Da sind einfach unsere sozialen Sicherungssysteme andere. Das heißt, in solchen Krisen lernt man das ja zu schätzen, dass der Staat eingreifen kann, dass Unternehmen entsprechende Rücklagen haben und so weiter und so fort. Führt aber auch dazu, dass solche Wechselbewegungen noch länger hinausgezögert werden. Insofern haben wir dann wahrscheinlich einen Effekt, dass wir so einen Wechsel von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen haben. Dadurch werden die Bedarfe erst nochmal hochgehen. Gleichzeitig wird das Gehaltslevel wahrscheinlich hochgehen. Das ist was wir im Moment sehen. Weiß nicht, ob euch das ähnlich geht.
Nein.
Ich
hab gar keine Diskussion an der Stelle.
Gibt ja auch den einen oder anderen Stellenbörsenanbieter, der das Thema gerade medial sehr forciert, was natürlich Inflation tut ein Übriges. Wenn ich mich nicht einschränken kann oder möchte, dann brauche ich mehr Geld. So, aber irgendwo muss dieses Mehr an Produktivität wieder entstehen, weil wenn es rein eine Anführungsstrichen, im Moment kommt die Inflation primär aus dem Energiebereich und Ähnliches, da findet ja nirgendwo im Gegenzug Wertschöpfung statt. Also es ist, ich bin relativ unsicher, ob der Entwicklung des Marktes. Ich glaube, wir werden beim Thema Wechsel von Mitarbeitern, Recruiting und Bedarf. Da werden wir noch eine ganze Weile Bewegung sehen, also bestimmt das ganze Jahr. Aber wir kriegen ernsthaften Schluck auf im Sinne von, wir machen ernst mit einem Stopp von Erdgaslieferungen oder Ähnlichem, weil dann schlägt es auf ein Wirtschaftswachstum und ab unter 2% stallt in der Regel der Recruiting-Markt. Ne?
Ja, das ist die Sorge, die man an der Stelle wirklich haben muss, denke ich auch.
Aber ich glaube auch eine Chance, weil, wie du richtig sagst, wir könnten an einem Tipping Point sein und ich glaube auch, dass wir es sind, dass verstanden worden ist, dass es Sinn machen kann, in Krisensituationen Mitarbeiter zu halten, Möglichkeiten zu finden wie Sabbaticals oder Ähnliches, worauf die Leute heute auch mehr eingehen als früher. Es liegt ja nicht nur an den Unternehmen, sondern auch an den Mitarbeitern, die solche Angebote wahrnehmen müssen. Das Thema Remote oder Homeoffice ist halt nur bedingt für bestimmte Zielgruppen möglich. Früher hätte man gesagt, Telearbeitsplätze hat eine furchtbare Konnotation. Aber im Kern stimmt's ja. Also alles, was ich am Rechner machen kann, kann ich theoretisch von irgendwo machen. Hat ja ganz gut geklappt bei den meisten in den letzten 2 Jahren. Und insofern kann ich auch Arbeitszeiten dann runterfahren, meine Arbeitskraft ins Ausland verlagern. Wenn ich flexibel bin, was meinen Wohnsitz angeht, sogar dauerhaft mich verlegen. Ich kann für Arbeitgeber im Ausland arbeiten. Also ich glaube, unser Arbeitsmarkt ist endgültig wirklich globaler geworden. Vorher waren unsere Produktionsketten und Standorte globaler, aber jetzt wird langsam der Arbeitsmarkt global.
Ist das nicht wahnsinnig interessant, weil die Produktionsketten und Standorte, die werden ja wahrscheinlich wieder zurückgedreht. Also das wird ja wahrscheinlich schon so stattfinden, dass man zumindest versucht, sich nicht so abhängig von Ländern wie Russland in Zukunft zu machen, was halt bedeutet, dass man in Teilen selbst Dinge wieder aufbauen muss oder vorhalten muss. Ich finde das wahnsinnig interessant. Und auf der anderen Seite hast du halt bei den Brainworkern eine Tendenz, wo die Möglichkeiten im Grunde genommen vollkommen grenzenlos werden gerade.
Absolut. Also man konnte ja über die letzten Jahrzehnte sehen, dass Produktionsstandorte immer weiter Richtung Osten gewandert sind auf der Erdhalbkugel, weil irgendwann erreicht ein Land einen bestimmten Standard, dann spielt auf einmal Umweltschutz eine Rolle, dann spielt auf einmal Arbeitsschutz eine Rolle. Das sind halt Themen, die dann kommen, wenn ein gewisser Wohlstand erreicht ist. So und schon habe ich ein ganz anderes Lohnniveau und was machte die
Karawane zieht
Produktionskarawane, weiter. Genau, die zog fröhlich weiter. So, und wenn ich lange genug in die eine Richtung laufe, dann komme ich irgendwann am anderen Ende wieder an. Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn du die vielen Startups, die jetzt rein seit auch bestimmt ja knapp 10 Jahren inzwischen, Richtung Lieferdienste und Ähnliches gehen, das ist jetzt ja qualifikationstechnisch auch nicht so wahnsinnig hoch angesiedelt. Also auf einmal ist wieder Arbeit da für geringer qualifizierte Menschen, die vorher große Angst hatten vor Automatisierung etc. Und wenn wir jetzt den Dreh wieder machen zum Fachkräftemangel, verliert Automatisierung auch ihren Schrecken.
Weil, absolut, ja, das sehe ich ganz genau wie du.
Interessant, weil worüber wir heute reden, der demografische Teil des Fachkräftemangels, der ist seit 20 Jahren klar. Das war völlig klar, dass das passiert. Also ich habe die Präsentation noch in der Schublade.
Ja, ich habe da auch welche. Ich habe 2005 die ersten Analysen für den Bertelsmann-Konzern gemacht.
Genau.
Und da wussten wir genau, was passieren würde, logischerweise.
Absolut nicht überraschend. Und insofern ist Automatisierung und, um den Bogen zu spannen, wo wir vorhin herkamen, wirkliche Digitalisierung, also die wirkliche Arbeitserleichterung ist, die Prozesse komplett neu denkt und damit effizienter und effektiver macht, ist ein Segen, weil wir, und das ist dann wieder der Dreh zu dem Thema Inflation, Gehalt, weil wir mehr Wertschöpfung pro Mitarbeiter generieren können und damit auch wieder mehr Geld zahlen können. So, das alles natürlich unter sicheren Bedingungen. Ja. Sprich, nicht, wenn irgendwo ein wild gewordener Ruski anfängt, Hitler zu spielen, um es sehr deutlich zu sagen.
Ja, ja, also da hängt sicherlich sehr, sehr viel dran. Und deswegen meinte ich das eben auch. Wenn das nicht wäre, würde ich sehr positiv nach vorne schauen. Ich habe da vor einiger Zeit mit Sebastian Detmers von StepStone drüber gesprochen, der dann auch sagte, also für unsere Branche ist das erstmal kurz- bis mittelfristig richtig, richtig gut. Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Standort Deutschland, also volkswirtschaftlich? Und da bist du genau bei dem Produktivitätsthema, was du eben angesprochen hast. Also das sind jetzt alles Fragestellungen, die im Raum stehen, die wir heute hier auf gar keinen Fall irgendwie lösen können. Aber vielleicht nochmal zum Hier und Jetzt und den letzten Monaten. Dir wird es vielleicht ja auch so ergehen. Ich glaube, das ist normal, dass man im Berufsleben mal mit Feuer und Flamme für das brennt, was man gerade tut, dann wird es mal etwas kühler und man denkt sich, oh ja, schon wieder Employer Branding, immer noch Recruiting. mir geht es persönlich so, dass ich die letzten anderthalb Jahre also als einen absoluten Push erlebt habe, weil auf einmal so viel möglich wird. Das hat ganz viel mit dieser New Work-Diskussion zu tun. Du hast das Schlagwort eben schon genannt. Wenn ich darüber nachdenke, dann sehe ich da eigentlich immer vier Bestandteile. Und das eine ist das Thema Leadership. Dann haben wir das ganze Thema Diversität. Wir haben das Themenfeld, ich muss mal kurz hier eine Sache erledigen, Flexibilität, so da haben wir schon drüber geredet. Und wir haben das Themenfeld Sinnhaftigkeit, Purpose. Das ist, so verstehe ich immer New Work. Sicherlich könnte man sagen, das ist nicht komplett oder da gibt es ja noch ganz andere Facetten. Aber all diese Themen, die haben in den letzten 2-3 Jahren deutlich an Zug gewonnen und interessanterweise durch Corona teilweise ja einen regelrechten Schub erfahren. Stichwort Flexibilität. Früher war das immer gar nicht möglich, angeblich auch in Bürosituationen so flexibel, unabhängig von Arbeitszeit und Ort zu arbeiten. Auf einmal geht's, wenn es sein muss. Und ich sag mal so, Pandoras Büchse an der Stelle ist offen. Die kriegst du auch nicht wieder zu. Glaube ich zumindest. Und all die Unternehmen, die immer noch glauben, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann können wir es zurückdrehen, dann würde ich sagen, das geht nur dann, wenn der Arbeitsmarkt, und das werden wir dann alle nicht so schön finden, in eine schlechte Richtung sich entwickelt. Wenn wir stabil unterwegs bleiben, dann kriegst du das nicht wieder zurückgedreht, glaube ich. Wie ist deine Meinung dazu?
Also ganz viele Dinge möchte man ja auch gar nicht zurückdrehen.
Kommt drauf an. Also vielleicht du nicht, vielleicht ich nicht. Aber wenn ich mir so Studien anschaue, gibt es schon etliche Unternehmen, die sich wünschen, dass alle wieder von 8 bis 17 Uhr im Büro in ihren Offices sitzen.
Auch dafür, wahrscheinlich gibt es auch Mitarbeiter, die sich das wünschen. Könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht ist das auch so ein Teil der Neujustierung, des Rematches, zu wem passe ich eigentlich, wo muss ich hin, wer bietet mir was. Aber ich gebe dir ansonsten völlig recht, dass wir gelernt haben, dass es doch geht. Also das Thema Vertrauen oder viele andere Kollegen es lernen mussten oder gelernt haben. Also ich war schon immer ein großer Freund von, hier ist eine Aufgabe, mach sie. Also wie, wenn du nicht weißt, wie, darfst du gern fragen. Ich sag dir auch ungefähr in welcher Zeit, aber alles andere ist deins. Also ich bin ein Freund von, ein sehr liberaler Mensch und ein Freund von Eigenverantwortlichkeit. Ja. Und letztlich geht es ja darum, Ergebnisse zu sehen und zu beurteilen und an anderen Stellen, klar, auch da wieder ist das Brainwork, wenn ich irgendetwas produziere, ist sicherlich auch entscheidend das Wie und gewisse Qualitätsfaktoren. Wie gesagt, wir reden ja mal über einen bestimmten Ausschnitt der Arbeitswelt. Aber ja, das kriegen wir nicht zurück, es sei denn, gebe ich dir auch recht, wir kommen wieder, der Begriff Arbeitgeber, von ich gebe Arbeit und da ist jemand, der möchte sie gerne nehmen. Wir kommen wieder in so eine Situation. Aber im Regelfall braucht es noch mehr, wenn man so das Thema Compensation and Benefits, was früher bestand aus, ich gebe mal hier ein Goodie, da ein Goodie, habe vielleicht noch ein Cafeteriasystem, was meine Gehälter angeht, wenn ich ein bisschen weiter war. Aber eine maximale Individualisierung eigentlich im Arbeitsangebot. was auch zurückspielt auf die Vermarktung von Arbeitsangeboten. Also ich glaube, dass wir sehr viel stärker sehen werden, ein Jobmarketing versus ein Arbeitgebermarketing, weil der einzelne Job halt in sich häufig ganz individuelle Chancen bietet und Möglichkeiten der Ausgestaltung. Und umgekehrt ich damit halt auch sehr individuelle Motivlagen von möglichen Mitarbeitern bespielen kann. Ja.
Das sehe ich exakt wie du. Also das Thema Individualisierung, das war immer schon irgendwo ein wichtiges Thema. Allerdings sind wir heute erst so weit, dass wir es auch technologisch so spitz oder so zuspitzen können, dass man eigentlich ja gar keine globale Karriere-Webseite mehr braucht, sondern ich glaube, man braucht Landingpages, die auf Berufsbilder abzielen, wo dann alle Informationen für möglicherweise sogar recht schmale, spitze Zielgruppen in der Relevanz und auch in der Anordnung draufstehen, wie sie eben für die Zielgruppe richtig sind.
100% Zustimmung. Und genauso, glaube ich, ist es letztlich auch bei dem Thema New Work in all seinen Facetten, die du gerade genannt hast. Also einmal bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes, bei dem Thema Anwesenheit, keine Anwesenheit, bei dem Thema Gehaltsbestandteile, Auskleidung, Arbeitszeiten, Arbeitszeitlage, das Thema, wie ich letztlich, welche Motivlage hat eigentlich mein Mitarbeiter? Warum macht er das? Ne? Also wir spielen in Deutschland, ist das Thema Purpose immer noch sehr groß. Ich habe neulich von den ehemaligen Kollegen TMP Worldwide, jetzt Radency, die das immer dauerhaft bei sich erheben. Ganz spannend, in den USA ist das gerade gekippt und wieder gekippt auf das Thema Geld, was für uns völlig fern liegt. Aber ich glaube, dass nehmen wir mal an, wir hätten eine Krisensituation und das Thema Inflation reitet so weiter, was ich persönlich nicht glaube.
Ist relativ klar, was passiert. Also das ist meine Meinung zu der ganzen New Work-Thematik. Also das ist dann relevant, wenn der Arbeitsmarkt so ist, wie er gerade ist. Wenn der Arbeitsmarkt sich dreht zu den alten Mechanismen, dann ist New Work, glaube ich, relativ schnell auch wieder verbannt.
Ja, und selbst wenn das Thema Inflation so weitergeht, wie gesagt, was ich nicht glaube, ich glaube, wir sehen da im Moment einmal Energiekrise und einiges an Nachholeffekten, aber dann wird auch das Thema Geld sehr viel schneller wieder eine Rolle spielen.
Aber es ist ja auch heute schon so, dass Geld, auch wenn es immer mal wieder Umfragen gibt, die suggerieren, Purpose ist alles, Geld ist ja nur Hygiene, denen würde ich sagen, naja, also wenn die Hygiene bedeutet, dass du richtig gut verdienst, dann stimmt's.
Ja, und Purpose ist halt schon, ist ich glaube, ist insoweit wichtig bei dem Thema Identifikation auch mit dem Unternehmen, mit meinen Arbeitsinhalten und es ist doch letztlich das, wenn du irgendwo gefragt wirst, was machst du beruflich? Ja, dann willst du irgendwie was erzählen können, wo du dir innerlich auch ein bisschen auf die Schulter klopfst.
Ja, kann ich aber gut nachvollziehen. Ja. Ist ja Teil der eigenen Identität. Ne?
Genau, absolut.
Du, das ist unglaublich. Wir schnacken hier jetzt schon fast eine halbe Stunde. Sehr schade, aber die Zeit ist fast rum. Ich würde dir gerne noch meine Lieblingsabschlussfrage stellen. Und zwar, was hat denn dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Du bist ja jemand, der sehr mit sehr weit offenen Augen durchs Leben marschiert. Hast du irgendwas gelesen, irgendwas gesehen, irgendeinen Tipp für die ZuhörerInnen hier des Saatkorn-Podcasts?
Kein simpel zu reproduzierenden, eigentlich zwei Dinge. Meine Frau gönnt sich ein nebenbei Philosophie-Fernstudium. So, da cool. kriege ich ganz viel mit, lese die Sachen mit. Das sind immer, geht so durch die Geschichte der Philosophie, durch die verschiedenen Schulen, durch die verschiedenen Sichtweisen. Maximal spannend. Habe jetzt gerade Peter Sloterdijk so ein bisschen was gelesen, habe eine Ankündigung gesehen von ihm. Wer noch kein Grau gedacht hat, kann man mal googeln, toller Inhalt. Das habe ich mir jetzt vorgenommen zu lesen. Also Philosophie hat viel gute Inhalte und ganz aktuell, ich war gerade eine Woche in Israel und das war maximal belebend und beeindruckend aus vielerlei Gründen. Kurzform, es gibt immer mehrere Narrative zu einem Sachverhalt, und das sollte man, glaube ich, immer im Kopf behalten und sich in die Lage zu versetzen, und das ist für mich Empathie, durch die Augen anderer auf etwas zu schauen. Das ist auch in unserem Job, glaube ich, durchaus hilfreich.
Wow, das war ein mega tolles Schlusswort, finde ich, Udo. Das Sloterdijk-Buch, das verlinke ich mal. Natürlich auch dein Profil auf LinkedIn und Raven51. Und ja, ich kann nur sagen, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir und Raven alles, alles Gute.
Kero, vielen lieben Dank. Wie immer eine große Freude. Und ich freue mich, wenn wir beide uns demnächst wieder persönlich sehen. Alles Gute dir.
Dito, dito. Bis bald.
Mhm. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Jonossi, mit Fissmann Personalvorständin Frauke von Poirier, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de. Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss!